Welt-Europameister mit Deutschland und mittlerweile auch das Gesicht des FC Bayern Basketball. Heute verrate ich euch, wie ich zu einem der besten Werfer Europas wurde und warum die Erfolgsgeschichte der deutschen Nationalmannschaft noch lange nicht auserzählt ist. Ich bin Anni Obst, heute erzähle ich euch meine Geschichte.
Andi, herzlich willkommen bei meiner Geschichte. Ich freue mich sehr.
Freue mich auch.
Du, jetzt sind wir vor der Halle in dem Biergarten. Wo verbringst du mehr Zeit?
Meistens in der Halle. Aber ab und zu ist schon vorgekommen, dass man nach dem Training auch mal hier gesessen ist.
Ist verlockend, ne?
Ist sehr verlockend. Man kann was Gutes zu essen. Mal ein gutes Spezi, mal ein Weizen nach dem Training ist auch mal ganz, ganz gut. Vor allem an so Sommertagen tut das sehr, sehr gut.
Ist isotonisch, habe ich
mal gesagt. Isotonisch ist gesund. Sag mir auch so ein leichtes Sportlergetränk.
Man kann sich jeden Scheiß schön reden.
Man kann sich alles schön reden, ja.
Aber wenn wir auf die Halle zu springen kommen, wie viel Zeit verbringst du die Woche in der Halle?
Täglich mehrere Stunden. Ich würde schon sagen, so täglich 3-4 Stunden. Mhm. In der Halle ist klar, mit Behandlung, Physiotherapie, Recovery und dann Kraftraum, ein bisschen Werfen, Teamtraining. Also kommen schon einige Stunden zusammen. Meetings haben wir auch immer eine Menge und auch mit sehr viel Zeitaufwand. Also da kommen die Woche schon einige Stunden zusammen.
Dann laufen wir mal langsam zu unserem Plätzchen. Mhm. Du hast ja freundlicherweise den ganzen Biergarten reserviert. Du bist in Halle geboren.
Ja.
Allerdings jetzt hier nach München gekommen, um zu bleiben offensichtlich. Bis 2029 deinen Vertrag verlängert. Da sprechen wir gleich noch ausführlicher drüber. Aber wenn ich dich nach den Beweggründen fragen würde, was sind denn die ersten, die dir einfallen?
Warum ich hier bleiben möchte? Ja. Für mich ist München in den letzten 5 Jahren schon zu Hause geworden, hat mich ja super, super wohl. Ist eine super, super Stadt. Sehr schön, alles geboten, sei es von der Stadt her, sei es drumherum. Natur, alle super Gegebenheiten und vereinsmäßig ist für mich natürlich auch hier wie ein Zuhause. Ist eine super Familie. Sei es vom Medical Staff, sei es vom Verein, von den Teammates und so. Ist einfach super und auch das, was der Verein erreichen will, wo er hin möchte, da möchte ich natürlich auch ein Teil von sein, möchte ich einfach mein Bestes dazu beitragen, dass wir einfach die Ziele weiter verfolgen und einfach immer dann nach oben kommen.
Wo will er denn hin, der Verein?
Ja, Europas Spitze, das ist klar. Das ist ja der Anspruch vom FC Bayern, sowieso Titel zu gewinnen. Und Nationaltitel sind klar, es wird immer gewinnen wollen, gewinnen müssen. Und europäisch heißt natürlich mit der Zukunft immer mehr nach oben angreifen. Und ich denke mal, da ist auch eine Challenge für mich selber persönlich, wo ich einfach mitwirken will und wo ich einfach meinen Teil dazu beitragen möchte. Und deswegen mit den Gegebenheiten, den Plan, den Bayern hat, identifiziere ich mich und bin da gern Teil davon.
Sportlich sprechen wir gleich noch weiter. Wenn man dich in München antreffen will, wo findet man dich denn hier in der Stadt?
Boah, wo findet man dich in der Stadt? Wahrscheinlich im BME-Park, SAP-Garten oder am Campus. Sonst bin ich einfach auch gerne so Schwabing, in der Türkenstraße. Und da gibt es ein paar coole Cafés, ein paar coole Restaurants und so. Da hänge ich gerne mal ab, ein, zwei Teamkollegen und so. Und da, er wohl da.
Dann setzen wir uns. Andi, er ist das Gesicht unserer Basketballer und längst auch eines der Bayern-Familie. Das hat Herbert Heiner gesagt, nach deiner Vertragsverlängerung. Ist ja nicht üblich, dass man auch, der FC Bayern ist bekannt für die Fußballmannschaft, dass man über einen Basketballer dann schon auch in den allerhöchsten Tönen spricht. Wie stolz macht dich das?
Macht mir sehr stolz, ehrt mich sehr. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass das, was man die letzten Jahre hier so reingesteckt hat, was man investiert hat, so geschätzt wird, so angesehen wird und sag auch mal so ein paar Früchte trägt. Von daher macht mir sehr stolz und gibt natürlich auch noch die Verantwortung, auch weiterzumachen und einfach nicht aufzuhören und gibt mir Motivation, weiter einfach alles zu geben.
Mhm. Es ist auch so, dass du der erste und einzige Basketballer bist, dessen Silhouette auf Tassen sind, auf T-Shirts, das hat sonst Harry Kane oder Michael Olise. Bedeuten dir solche Sachen was?
Ist jetzt nicht, was jetzt für mich jetzt so von größter Bedeutung ist. Für mich ist das, wie gesagt, so ein extra, so eine Wertschätzung, die ich wirklich unfassbar schätze und wo mich auch freue. Ich denke mal so, als kleiner Basketballracker träumt man irgendwann mal so später irgendwie so Fanartikel zu haben, Autogrammkarten zu unterschreiben oder irgendwas und dass dann irgendwie so eine kleine eigene Linie dann rauskommt mit Tassen und Trikots und alles ist schon sehr, sehr cool und denkt man so ein bisschen zurück und dann freut man sich schon sehr darüber, ja.
Wann hast du denn das erste Mal davon geträumt?
Oh, ich glaube, das ging relativ früh los, so wahrscheinlich mit 9 oder 10 Jahren ungefähr. Ich glaube, ja, ich habe so mit 8 angefangen, Basketball zu spielen, habe dann so ein bisschen ausprobiert, habe mir sehr viel Spaß gewonnen und dann bin ich auch sehr, sehr schnell irgendwie so in dieses ganze Hobby so reingekommen. Habe viel NBA verfolgt, so jetzt über Magazine, über den Fernseher, wie es damals vielleicht noch möglich war. Also alles, was ging. Und dann hat man natürlich so ein bisschen nachgesponnen, so was so irgendwelche Stars machen, sei es irgendwelche Buzzerbeater-Game-Winner. Opa hat mir dann im Garten einen Korb rangehauen. Und dann habe ich da jetzt am Wochenende stundenlang gespielt, die Nachbarn genervt. Und habe dann jedes Szenario so ein bisschen durchgeträumt und nachgeeifert. Und ja, von daher ist es so schön, dass man so ein bisschen das wirklich leben kann. Mhm.
Gab es dann eigentlich einen auslösenden Moment dafür, dass du gesagt hast, ich würde jetzt gerne mit dem Basketball starten?
Ging eigentlich so, ich habe ein bisschen Fußball gespielt, hat mir nicht so getaugt. Dann habe ich Schwimmen gelernt, dann haben sie überlegt, ob ich im Schwimmverein bleibe, aber war auch nicht so meins. Und dann bin ich in der Schule in die Basketball-AG gegangen. Meine Mama hat früher, als sie auch jung war, hat sie auch Basketball gespielt. Jetzt komm, probier es mal aus. Ein bisschen ausprobiert, Spaß gehabt. Und dann haben sie mich mal zum Verein weitergeleitet. Und dann bin ich da geblieben. Und dann ja, war der Spaß im Vordergrund.
Wann hast du denn gemerkt, dass du besser bist als andere?
Ich glaube, es kam so mit 12, 13 vielleicht, dass ich zumindest habe gemerkt, dass ich so klar ein paar Schritte voraus bin zu manch anderen. Hatte auch in meiner Mannschaft ein, zwei Kollegen, gute Freunde, mit denen ich die auch sehr, sehr gut waren. Und wir haben uns natürlich immer so ein bisschen herausgefordert oder haben immer Sachen ausprobiert, um einfach besser zu werden. Und dann, klar, irgendwann hast du gemerkt, dass du zu anderen Teams einfach ein bisschen besser warst. Aber für mich war immer so der Spaß eigentlich im Vordergrund. Das war jetzt noch nicht so der Moment, wo ich sage, so, ich will jetzt leistungsmäßig Basketball spielen, sondern eigentlich klar gut sein, besser werden und mal schauen, wo es mich hintreibt.
Und wann kam der Moment, als du gemerkt hast, also ich könnte es tatsächlich auch zum Profi schaffen und dann das halt ernsthaft zu betreiben?
Er kam so mit 15 ungefähr, 14, 15 in dem Dreh. Da haben ein, zwei Trainer dann mal zu mir gesagt, in meiner Heimatstadt ist, wenn du leistungsmäßig spielen möchtest, ist es hier wahrscheinlich schlecht, weil es nicht die Gegebenheiten dazu nicht da sind. Es ging hier wirklich einfach darum, Spaß zu haben, ein Hobby bisschen zu haben. Dreimal die Woche Training. Wenn wir Glück haben, sind wir 8 Leute gewesen, konnten vielleicht ein bisschen 4 gegen 4 spielen. Sonst war es halt immer so, wer kommt, der kommt, wer nicht, ist auch nicht schlimm. Und klar, irgendwann habe ich dann aber auch gemerkt, klar, ich will besser werden, will mal ein bisschen checken, was geht, was ist möglich. Und dann hat dann ein Trainer mich echt gut gepusht, hat gesagt, so, hier, pass auf, wenn du leistungsmäßig spielen willst, ich werde dich trainieren, ich werde dich ein bisschen quälen. Du wirst mich manchmal auch hassen. Wir haben uns auch manchmal auch gehasst. Stefan Mehne war das, weiß ich noch. Und haben uns da manchmal echt ein paar Gespräche geliefert oder er hat mir ein paar Gespräche gegeben, aber er hat mir halt schon gepusht und er hat da ein bisschen was aus mir rausgeholt. Und das weiß ich schon sehr zu schätzen, weil es einfach schon in so einer Phase war, wo es dann von Hobby ins Leistungsmäßige ging und dann bin ich nach Bamberg gegangen, ins Jugendprogramm und da war dann für mich so klar, so okay, jetzt habe ich hier die Möglichkeiten zu schauen, dass ich Profi werde und wenn ich mal irgendwann andersweise in die Bundesliga komme, dann bin ich schon zufrieden.
Wie schwer war denn der Schritt dann auch zu sagen, ich verlasse jetzt meine Komfortzone und meine Familie und gehe nach Bamberg? Oder war das, ich ordne dem Sport alles unter?
Ich muss ehrlich sagen, ich habe das so gar nicht gecheckt damals so richtig. Für mich war so, ja, du kannst da Basketball spielen, ist cool. Ich so, ja geil, mach ich. Wenn Bamberg da anruft, dann gehe ich nach Bamberg. Weil Bamberg war die Hochburg vom Basketball in Deutschland zu der Zeit. Und wenn die anrufen, klar, mega cool. Aber ich habe mir nicht so Gedanken darüber gemacht, was das alles so bedeutet, was das heißt. Und ich jetzt so meine Familie da jetzt verlasse, dass ich mit 15 aus dem Haus gehe und wahrscheinlich nur in irgendwelchen Ferien oder irgendwann mal wiederkomme. Und dann, als wir dann an den Tag nach Bamberg gefahren sind, ins Auto gesessen sind, im Auto waren und dann fahren wir los mit den Sachen im Auto und ich Oma Opa noch verabschiedet habe, und dann war so ein Moment, wo ich gecheckt habe, so, fuck, was geht jetzt hier ab? Ich fahre jetzt hier nach Bamberg und ich weiß, ob ich überhaupt wieder nach Halle komme, so zum Festleben oder irgendwas. Da ist erst mal mir durchgekommen und war ich so, boah, krass, was das alles so bedeutet, aber am Ende, klar, waren die ersten Wochen, Monate mal ein bisschen schwierig. Gab mal schwierige Momente, wo man einfach dann so gemerkt, man ist alleine, man ist nicht mehr zu Hause, man muss jetzt da selber ein bisschen durch. Aber am Ende hat sich das auch alles gelohnt und am Ende hat man trotzdem das Ziel vor Augen und ich wusste, ich habe mich dafür entschieden. Und deswegen gab es auch keinen Blick zurück, sage ich mal.
Gab es denn aber in diesen schwierigen Momenten, in den ersten Wochen oder Monaten, auch mal den Gedanken zu sagen, ist es das alles wert und breche ich ab und gehe wieder zurück?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Also klar, es gab schwierige Momente, wo ich sagte so, boah, Alter, was passiert hier eigentlich? Warum gehe ich für dreimal am Tag zum Training, vor der Schule, dann nach der Schule zum Training und dann abends nochmal? Und dann muss ich noch irgendwie Hausaufgaben, dies, das, und dann will mir hier noch jemand erzählen, ich muss noch hier Hausarbeit machen oder sowas. Dachte mir so, was geht ab? Aber ich dachte mir so, okay, ich kam selber aus dem Haus meiner Mama, dass sie da mich immer gut erzogen hat und Sachen gesagt hat, ich muss trotzdem was tun, irgendwas beitragen und machen, und deswegen war für mich klar, dass es einfach dazugehört. Auch wenn drumherum alles nicht einfach ist, aber meine Mama war auch alleine immer und hat trotzdem gearbeitet, alles gemacht und so dies und das und habe das auch durchgezogen, und deswegen habe ich nie irgendwie gedacht, so, ich breche das jetzt ab, sondern ich ziehe durch.
Welchen Anteil, weil du ja jetzt schon auch mehrfach deine Mama angesprochen hast, welchen Anteil hat sie denn an deinem Erfolg?
Ja, nur Riesenanteil, so wie meine Großeltern, weil die es mir natürlich ermöglicht haben, die mir einfach machen lassen haben. Die haben jetzt nie gesagt, du musst, du sollst, du hast jetzt das und das zu tun. Die haben gesagt, wenn du Spaß hast, spielen wir das Spiel. Wir kommen zum Training, wir holen dich ab oder fahren dich. Wir kommen zu den Turnieren, wo wir hingehen können. Du willst zu einem Camp, mach mal möglich. Also die haben mir da alles ermöglicht und die haben mir da auch den Freiraum gelassen. Und auch als das mit Bamberg dann zur Debatte stand oder zur Auswahl stand, dass ich das Haus verlasse, war nie irgendwie groß Diskussion, Gespräch darüber, sondern ich hatte immer das Gefühl, ich konnte so frei selber entscheiden für mich, was ich war. Aber ich wusste auch, wenn irgendwas ist, dass sie auch da gewesen wären, aber ich hatte nie irgendeinen Druck genommen, einfach nur vollsten Support, und das ist, glaube ich, das Größte, was man so als Kind so in dem Moment einfach bekommen kann und was ich einfach wirklich sehr schätze.
Ja, total. Darf ich fragen, was mit deinem Vater war?
Kein Kontakt.
Kein Kontakt? Noch nie?
Doch, hat man, aber ist meine Rolle. Also spielt keine Rolle bei mir.
Hast du das irgendwie mal vermisst in irgendeiner Phase deiner Karriere, deines Lebens?
Nee, eigentlich nicht. Für mich, wie gesagt, war mein Opa immer da. Also der hat so,
Opa Dieter, ne?
Ja, genau. Mhm. Opa Dieter, der...
Schöne Grüße.
Grüße an Opa Dieter. nein, der war für mich immer da und... Der hat alles möglich gemacht, hat die Familie zusammengehalten, hat immer Spaß gehabt. Der ist sonst wohin nach Wien zu Turnieren gefahren, da kommt er nach München immer wieder gefahren. Wir wollen eigentlich, dass er in den Zug steigt, aber er will Auto fahren, weil er es liebt, Auto zu fahren und so. Und er liebt das halt einfach, unterwegs zu sein. Und ja, von daher, ja, hat er einen riesen Anteil. Weil er hat mir auch meinen ersten Korb geschenkt, und sage ich mal. Und ja, mit dem habe ich dann einfach... Viel gemacht, viel Spaß gehabt und einfach eine super Kindheit genossen.
Würden wir ohne deinen Opa heute auch hier gegenüber sitzen?
Ich glaube nicht. Wahrscheinlich nicht. Jetzt habe ich starke Zweifel.
Wie oft ist er bei den Spielen heute noch da?
Er war jetzt letzte Woche erst da, dann davor war er 4 Wochen da. Vor 4 Wochen war er da und ja, also kommt schon noch regelmäßig mal da, wenn es passt, wenn es auch zeitlich alles passt. Wenn auch ein bisschen Zeit von mir auch noch da ist, dass ich dann noch ein bisschen Zeit verbringen kann. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Wichtigere, anstatt jetzt in der Halle zu sitzen. Aber wenn man kann, verbinde natürlich beides sehr, sehr gerne.
Du giltst ja als bester Shooter Europas. Lernt man das aufgrund von hartem Training? Oder muss da auch gottgegebenes Talent vorhanden sein, dass man sich so eine Position erarbeitet?
Es muss schon, glaube ich, Talent da sein. Ich glaube, Talent muss, glaube ich, überall irgendwo ein bisschen gegeben sein, aber Talent ist, wie gesagt, nur so eine Basis, ein Grundstein. Am Ende muss man halt daraus was machen und am Ende Arbeit. Also sehr viel Arbeit, klar, bei manchen braucht es ein bisschen länger mit der Arbeit, bei manchen reicht es, wenn sie vielleicht zweimal was machen, dann wird es besser. Aber
wie ist denn bei dir?
Ich glaube, ich hatte ein ganz gutes Talent, sage ich mal, für den Ball, aber ich habe es mir auch ein bisschen angeeignet, weil, wie ich schon gesagt habe, bei meinem Opa im Garten gefühlt jedes Wochenende von morgens bis abends den Ball geschmissen habe. Und dann einfach da Wert gelegt habe auf eine saubere Technik und einfach verrückte Würfe gemacht habe. Und dann irgendwann, wenn du halt so siehst, wie so ein Ray Allen damals geworfen hat, jetzt dann Steph Curry, wie er das Spiel verändert hat, wie mittlerweile die Leute werfen können, habe ich mir einfach dann da hingesetzt, habe einfach dann viel selber trainiert, täglich trainiert, sehr aus der Komfortzone rausgegangen, verrückte Sachen gemacht, so sehr ins Limit gegangen, und ich denke mal, das ist, was man kontinuierlich machen muss. Das wird es nicht, wenn man 2 Wochen das mal macht, dann wird es automatisch besser. Das muss man wirklich eine ganze Saison, einen ganzen Sommer gefühlt tagtäglich oder mehrmals die Woche einfach machen. Weil nur so wird einfach daraus ein Automatismus, wird da eine gewisse Normalität entstehen. Und deswegen für mich Talent ist wichtig, aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach harte Arbeit und Kontinuität.
weil du Steph Curry gerade ansprichst, stimmt eigentlich die Geschichte, dass er mal eine gefühlte Ewigkeit darauf gewartet hat, bis du endlich kommst, damit ihr Trikots tauschen könnt?
Ach so, nein, ich habe gewartet auf ihn.
Mir wurde es anders berichtet.
Ja, nee, ja, vielleicht hat er ja gewartet. Nein, aber ich hab wirklich nach dem Spiel, eine Dreiviertelstunde so gewartet vor der Kabine. Aber auch, ich wusste, er ist noch da, macht sein Krafttraining und sonst was. Aber ich dachte, ich warte jetzt hier, das ist mir jetzt egal.
Ja.
In der Hoffnung, dass wir auf jeden Fall ein Foto machen können, kurz quatschen und hoffentlich einen Trikottausch. Hat im Moment keins dabei gehabt, was er mir geben konnte, so, aber mir hat dann Details, als er in Amerika war, gegen die Spieler dann mit ihm gesprochen und dann hat er ein Trikot besorgt, unterschrieben noch für mich, das habe ich auch zu Hause eingerahmt und ja, war ein krasser Moment auf jeden Fall, so schon mit Steph mal so zu quatschen und mit ihm Foto zu machen.
Wie lange hättest du denn noch gewartet, bis er gekommen wäre?
Wenn ich irgendwann selber irgendwo reingegangen hätte, hätte er nach ihm geschaut, aber ist okay. Aber nein, ich hätte auf jeden Fall gewartet und war es viele Sekunden auf jeden Fall wert. Und naja, fand ich das auch völlig, völlig in Ordnung.
Ja, er ist natürlich einer der Besten der Welt. Dennoch hast du sehr, sehr viele große Titel gewonnen, speziell auch mit der Nationalmannschaft. Wenn ich dich nach dem Augenblick deiner Karriere fragen würde, welcher kommt dir da als erstes in den Sinn?
Ich muss jetzt erstes sogar sagen, die EM in Deutschland damals, als wir Bronze geholt haben. Das war
super interessant jetzt.
Es ist sehr interessant, ja. Also klar sind so die Momente, die WM, jetzt WM-Gold, EM-Gold, aber ich glaube, EM-Bronze hat nochmal so eine Gewichtung, weil es einfach so nochmal so ein Start war, so ein Kickoff war für den Run, den wir jetzt hatten und haben, noch haben werden hoffentlich, weil es einfach so ein Sprung ist von einer Generation in die nächste und dass man hat das ja früh miterlebt, dass wie mal die Jahre vielleicht nicht so erfolgreich waren in der Nationalmannschaft, dann war man selber auch Teil bisschen davon oder zumindest meine ersten Jahre noch als junger Spieler, habe ich da ein bisschen mitgelebt und dann auf einmal so diesen Switch mitzubekommen und dann mitzuerleben und mitzumachen und dann so eine Euphorie auszufachen, ist schon, ich dachte, boah, krass, wie geil das eigentlich ist und wo sich auch so ein bisschen die Arbeit ausgezahlt hat über die Jahre, die man gemacht hat, die jeder Einzelne reingesteckt hat und am Ende dazustehen, in Köln vor ausverkaufter Halle vor 18.000 und dann die Leute so zu so einer Ekstase zu bringen und dann spielen wir da die Finalspiele in Berlin. Hatten dadurch, glaube ich, so, weil wir so ein bisschen vorsichtig waren oder neu, die Situation neu für uns war, dass wir so, ey, wir sind gerade im Halbfinale, waren wir vielleicht nicht so ganz bereit im Kopf, aber es war so dieser Start, dass wir sagen, ey, wir können da oben mithalten, wir können da oben mitspielen, wir brauchen uns von niemandem verstecken und das haben wir die Jahre drauf gemacht und deswegen ist das so immer so ein bisschen als der Funke, dieser Moment der Karriere, wo ich sage, das ist sehr, sehr krass gewesen.
Aber war das dann der Gamechanger für die weiteren Erfolge?
Ja, ich würde sagen, definitiv, weil wir uns halt immer wieder ein bisschen drauf beruht haben oder zurückberufen haben, was ist passiert in diesem Halbfinale gegen Spanien in Berlin damals, weil ja, auch als wir das Halbfinale gewonnen haben gegen USA bei der WM, sind wir auch am nächsten Tag hingekommen und haben gesagt, pass auf, es war alles schon gut, wir können jetzt glücklich sein, aber wir denken ganz Jahr zurück, da waren wir vorsichtig, waren irgendwie zufrieden oder war ein bisschen zu zaghaft, zu zögerlich und haben dann in den Spielverlauf, wo wir eigentlich besser waren. Und nochmal wollten wir diesen Fehler nicht wiederholen lassen und von daher ist das immer so, wo wir uns sehr drauf berufen immer.
Hat ja ganz gut geklappt, ne? Weltmeister, Europameister. Bist du dir eigentlich der Dimension dieses Erfolgs bewusst?
Mehr und mehr, glaube ich, ja. Also es hat lange gebraucht, dass ich damals so diese WM auch verarbeitet habe, weil es nie so Zeit gab, das zu realisieren, weil man eigentlich dann ein paar Tage frei hat und man ist direkt wieder in die Saison, im Vereinalltag rein. Das hat, glaube ich, erst ein Jahr später habe ich so erstmal so angefangen zu checken, was da eigentlich passiert ist. Was haben wir eigentlich gemacht? So. Und klar, in der Saison merkst du, wenn du hast Auswärtsspiele in Deutschland und die Auswärtsfans bejubeln dich oder gratulieren dir und so, freuen sich für dich. Das ist schon krass und da merkt man schon so ein bisschen, was das in Reichweite das hat, aber ich glaube, es wird noch ein bisschen dauern, bis man komplett checkt, was da eigentlich passiert ist. So, weil jetzt ist man noch in diesem Trubel so drin, die ganze Action geht da noch weiter und ich hoffe, es noch weitergeht. Von daher, bewusst ist es schon, aber ich glaube, da ist noch viel mehr, was kommt.
Ist das denn eigentlich schade, dass man diese Momente, das sind ja einzigartige Momente im Leben, dass man die nicht richtig auskosten oder genießen kann, weil man in diesem Hamsterrad dann so schnell wieder reinkommt?
Ja, ist manchmal schon echt sehr schade, dass man die nicht so ganz auskosten kann, wie man vielleicht gerne hätte, möchte. Aber das ist halt einfach so der Lauf der Dinge. Das ist halt so, wie der Sport ausschaut, das schon immer war und auch sein wird. Und trotzdem machen wir das Beste daraus, es zu genießen. Das tun wir auch, so gut es geht. Aber ja, dieses Hamsterrad ist da, damit es halt weitergeht, damit wir halt auch noch weitere Erfolge feiern können.
Wie nimmst du dir denn mal so Pausen von diesem Hamsterrad? Oder wie kommst du zur Ruhe?
Wie komme ich zur Ruhe? Ich chill gerne mit Freunden einfach ein bisschen. Ich esse gern was. Ich koche sehr gern zu Hause. Habe jetzt selber so ein bisschen für mich Golf entdeckt.
Jetzt schon?
Ja, ja, ab und zu. Also es schaut jetzt noch nicht wirklich gekonnt aus, sage ich mal so. Aber es ist trotzdem einfach ziemlich cool, wenn man einfach mal mit dem Kopf wirklich nur bei einer Sache ist, sich darauf konzentriert draußen. Das ist schon sehr, sehr cool, macht auch sehr viel Spaß. Ja, und sonst einfach gerne auch Zeit mit Freunden verbringen, das ist wichtig.
Ich habe jetzt schon ein paar Mal angesprochen, du bist einer der besten Spieler, die es gibt. Weltmeister, Europameister. Wie oft wirst du eigentlich von den Leuten gefragt, warum bist du nicht in der NBA? Oder nervt diese Frage irgendwann?
Sie nervt jetzt nicht unbedingt. Eigentlich finde ich klar cool, weil Leute einem zutrauen, weil die mich da sehen würden. Ich würde mich da ganz klar auch sehen, definitiv. Aber ist halt, wie gesagt, so eine Sportkarriere ist halt auch immer, sind halt viele Sachen, die da abhängig sind, die zusammenwirken müssen. Und ich denke mal, ich habe jetzt Jahre auch so dran gearbeitet, einfach da zu sein, wo ich jetzt bin. Und wo ich hier bin, habe ich was, wo ich einfach sehr glücklich bin, wo ich mich sehr wohlfühle und wo ich einfach noch nicht fertig bin. Und klar war NBA immer mal so ein Thema gewesen und ich traue es mir auch zu und würde es machen, aber wir wissen alle, dass NBA auch immer ein sehr schnelllebiges Leben sein kann. Kann sich schnell wieder was ändern und da möchte ich lieber so ein bisschen Sicherheit haben, möchte ich auch ein bisschen das machen, was ich kontrollieren kann und das weiß ich, dass ich hier viel kontrollieren kann.
Das ist interessant, ne?
Und deswegen ist es erstmal eine Sache, wo ich mich sehr darauf fokussiert habe. Ob es irgendwann nochmal was wird, wer weiß, aber ich bin erstmal bei FC Bayern und das ist das, wo ich sehr, sehr froh bin.
Aber der Traum NBA lebt.
Ich meine, ich glaube, der lebt immer irgendwo irgendwie. So. Es ist nicht, dass ich so jetzt, ihn jetzt so aktiv jetzt gerade so dieses Nacheifern habe, aber man hält ihn natürlich immer offen. So, weil für mich war jetzt NBA nie so der Traum, weil ich es allen Leute klar mir jetzt nie so zugetraut hatte bis zu einem gewissen Punkt. Weil man, klar, wenn man jetzt aus Halle kommt, so, dann denkst du jetzt nicht direkt, dass du jetzt vom Hobbyverein oder vom Gartenballer dann nach Amerika über den Teich gehst. Da war für mich klar, immer so mein Top-Ziel war immer Euroleague, war immer so mein oberstes Ziel. Aber dann über die letzten Jahre mit den Spielen, mit den Turnieren und was man gemacht hat und wie Leute mit einem reden, dass sie in die NBA schon zutrauen würden und dass man einfach auch bewiesen hat, dass man da spielen kann, auch gegen die Leute, sage ich schon, klar, warum nicht. Aber das wird, glaube ich, alles mit der Zeit irgendwie kommen. Die Zeit wird zeigen, was ist. Und wenn es funktioniert, ist cool. Wenn nicht, weiß ich, ich habe trotzdem meine Entscheidung getroffen, mit der ich zufrieden bin, mit der ich happy bin. Und das ist das, was zählt.
Standest du denn mal zu irgendeinem Zeitpunkt vor der Entscheidung, gehe ich jetzt diesen Schritt ins Ungewisse oder war es noch nie so nah dran?
Es gab klar so Momente, wo man so drüber nachdenkt, dass man, welchen Weg schlägt man ein? Geht man jetzt auf diesen Weg, dass man darauf gambelt, dass es funktioniert oder nicht? Okay. Aber jetzt war da eigentlich immer relativ klar, weil ich wusste eigentlich schon so, wo ich hingehöre, wo ich hin wollte, was ich brauche, was ich möchte, um einfach da zu sein, wo ich sein kann, wo ich das Bestmögliche rausholen kann und deswegen habe ich dann relativ schnell und klar auch entscheiden können.
Ich meine, für Opa Dieter wäre es auch schwieriger, dann mal zu den Spielen zu kommen.
Das auf jeden Fall. Wir hätten ja auf jeden Fall immer eine Lösung gefunden für, aber natürlich freut sich Opa sehr, dass es noch in Deutschland ist und dass er da hinfahren kann im Auto.
Abschließend, wer ist der berühmteste Kontakt in deinem Telefonbuch?
Ich glaube, Serge Ibaka. Mhm. Ja, der ist, glaube ich, schon sehr berühmt. Ich habe ein paar, klar, Dennis, ich glaube, der schläft gerade. Die Wagner wahrscheinlich auch. Die Wagner-Brüder auch am Schlafen. Deswegen kommt mir gerade so Search sehr, sehr in den Sinn.
Dann versuchen wir es doch mal.
Versuchen wir unser Glück.
Gucken wir mal.
Wo mich enttäuscht.
Telefoniert ihr oft per FaceTime?
Nein, eigentlich gar nicht. Das letzte Mal gesehen, glaube ich, in Paris bei Olympischen Spielen. Habe ich ihn letztes Mal gesehen, ja.
Du, wir machen ja jetzt noch unsere Challenge. Du kannst dein Handy auf laut machen, ausnahmsweise.
Ja, falls er zurückruft.
Falls er zurückruft, dann gehen wir noch dran. So, Andi, kommen wir zu unserer Challenge. Du hast die gute alte Fleischerkiste eingestellt.
Ja.
Du hast gesagt, wir werfen rückwärts.
Mhm.
Wir machen so, jeder hat 3 Würfe.
Mach mal.
Derjenige, der mehr trifft, gewinnt natürlich. Falls keiner getroffen hat, unwahrscheinlich, aber falls, machen wir im K.O.-System weiter. Der Gewinner darf wie immer bestimmen, was der Verlierer auf Instagram postet. Foto inklusive des Textes.
Oh, Deal. Ey. Das ist Deal, sagst du? Eieiei. Mach mal.
So, wer beginnt?
Willst du anfangen?
Entscheidest du.
Leg du mal vor.
Na gut, dann stelle ich mal sehr weit nach hinten. Gar nicht schlecht.
Da habe ich aber gezittert.
Danke. Oh. Ach so, machen wir denn, darf er auf...
Der muss einfach drin sein. Okay. Aber wenn es egal wie, Hauptsache drin. Tough.
So, also zwei musst du treffen.
Jetzt habe ich Druck.
Zwei musst du treffen.
Puh.
Also du musst jetzt schon beide treffen,
mhm,
damit du gewinnst, ne?
Druck aufbauen, gell?
So, jetzt ist der Druck hoch, mein Lieber.
Ich zitter schon.
Scheiße. Wenn du nicht triffst, habe ich gewonnen. Ja, da ist doch das Ding.
Ich bleib beim Basketball, lieber.
So habe ich halt gegen Welt- und Europameister gewonnen.
Hast verdient. Gönn ich dir.
Du, vielen Dank.
Danke.
Vielen Dank, dass du mir deine Geschichte heute erzählt hast.
Ja, vielen Dank.
Und weiterhin natürlich alles Gute.
Dankeschön, danke.